Samstagsuni im Sommersemester 2012. Zum Thema Sicherheit. Sechster Vortrag. Professor Dr. Jens-Peter Schneider. Hat das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine Zukunft? Datenschutz zwischen Deutschland und Europa.
Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie trotz des ja doch mal wieder aufgebrochenen Sommers sich in den Weg in den alles andere als sommerlichen Hörsaal 2004 begeben haben. Erste Frage von mir an Sie. Wer von Ihnen ist vielleicht Jurist, Juristin? Okay. Alle anderen dürfen sitzen bleiben. Es wird gar nicht so viele Rechtsnormen geben. Was erwartet Sie nämlich jetzt gleich in der nächsten Zeit? Das sind meine drei Fragen, auf denen ich Ihnen eine hoffentlich auch für Juristinnen, Nicht-Juristen, Juristen verständliche Antwort geben möchte oder zumindest andeuten möchte, in welche Richtung man Antworten suchen kann. Denn wir sind in der Tat bei vielen Punkten hier noch auf der Suche und noch nicht am Ende der Debatte. Bevor ich auf diese einzelnen Fragen eingehe, die, glaube ich, hinreichend klar machen, dass es um nachvollziehbare Fragen geht, hätte ich drei Fragen an Sie. Eine habe ich ja schon gestellt, aber ich habe noch drei. Wer von Ihnen ist bei Facebook oder hat schon mal mit Google gearbeitet? Das sind doch schon mal deutlich mehr als bei den Juristen. Das freut mich, da habe ich mir schon gedacht. Jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen knapper. Wer von Ihnen ist in einem Kirchenvorstand oder Gemeinderat, also einer Kirchengemeinde, dort im aktiv tätig? Gut, sehen Sie. Trotzdem mag man ja, wer von Ihnen ist denn bei einem Sportverein irgendwo im Vorstand oder sowas? Na, immerhin schon mal, gut. Es gibt ja viele, viele Vereine, in denen man tätig sein kann und deswegen wird vielleicht auch die Frau Lindqvist, die heute eine Rolle spielen wird, immer wieder auch für alle von Bedeutung sein. Und schließlich, wer von Ihnen hat vielleicht schon mal einen Text auf einer Internetseite hochgeladen? Ja, das sieht auch schon wieder gut aus. Sehen Sie? Die vierte Frage erspare ich mir. Wer von Ihnen hat schon mal telefoniert? Dann haben wir nämlich eigentlich alle Probleme, die wir heute behandeln werden. Ja? Darum geht's. Was ist das Problem? Es geht regelmäßig beim Datenschutz darum, dass wir nicht nur ein Recht haben, nämlich den Datenschutz oder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das so unaussprechlich ist, dass ich im weiteren Verlauf des Vortrages immer nur vom Datenschutz sprechen werde, auch wenn es da für Fachleute gewisse Differenzen geben mag. Aber das ist nicht das einzige Interesse, das hier im Raum steht, sondern es gibt auch immer Interessen auf der anderen Seite, nämlich von denjenigen, die Daten verwenden wollen. Das kann sein, weil sie Daten brauchen für sicherheitspolitische Maßnahmen oder sicherheitsbehördliche Maßnahmen, weil sie Dinge benötigen, um ihren kommerziellen Interessen nachgehen zu können, um ihr Geschäft zu erledigen, oder schließlich, weil sie schlicht und einfach kommunizieren wollen, etwa über das Internet und vielleicht auch mal über andere Personen. Und dafür habe ich eben drei Beispiele hier mitgebracht, sozusagen, die ich Ihnen nach und nach vorführen will und wo ich zeigen will, dass diese Konflikte alles andere als einfach sind und vor allem nicht nur deutsch, sondern auch europäisch. Die Vorratsdatenspeicherung, Facebook und schließlich die gute Frau Lindqvist. Wer Frau Lindqvist ist, wird sich noch erschließen. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Die Vorratsdatenspeicherung. Worum geht es da? Es geht um eine Pflicht, dass Telekommunikationsanbieter verpflichtet sind, von jedem, der telefoniert oder E-Mails sendet, die sogenannten Telekommunikationsverbindungsdaten zu speichern. Also nicht das, was sie sprechen, sondern mit wem sie wann, von welchem Telefonapparat aus gesprochen haben. Und wenn sie es mobil getan haben, dann auch von welcher Funkzelle aus. Damit man auch weiß, von wo sie telefoniert haben und nicht nur mit welchem Apparat. Das sind die sogenannten Verbindungsdaten. Um die geht es und die sollten gespeichert werden. Und zwar nicht vom Staat selber, sondern von denjenigen, die diese Daten einfach haben, nämlich die Telekommunikationsunternehmen, also etwa Vodafone oder Deutsche Telekom AG oder wer auch immer, O2, E4, dann habe ich glaube ich alle, E+, dann habe ich glaube ich alle Mobilfunkbetreiber genannt und mache mich da nicht irgendwie angreifbar. Jedenfalls hier in Deutschland. Die müssen das also speichern, aber natürlich nicht für sich selber, denn sie sind keine Sicherheitsbehörden, sondern es geht darum, dass den Sicherheitsbehörden diese Daten zur Verfügung stehen, wenn sie dann irgendwelche Ermittlungen tätigen wollen. Ja? Alle Daten von jedem. Und deswegen die vierte Frage. Ne? Wer hat schon mal telefoniert? All ihre Daten sollen so auf diese Weise gespeichert werden. Und es ist klar, wer hier diese Interessen jeweils repräsentiert. Das ist, glaube ich, dem aufmerksamen Zeitungsleser nicht entgangen, dass es da einen gewissen Konflikt innerhalb unserer Bundesregierung gibt, der aktuellen, nämlich einerseits unseres Bundesinnenministers, Herrn Friedrich, und andererseits unserer Bundesjustizministerin, Frau Leutheiser-Schnarrenberger, die damals beim Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nicht von mir vertreten wurde, sondern von ihrem Parteifreund Herrn Hirsch als eine von mehreren Abgeordneten der FDP. Unglücklicherweise war sie dann während der mündlichen Verhandlung selber schon Justizministerin geworden und hätte sozusagen gegen sich selber auftreten müssen. Und deswegen hat sie dann doch lieber ihre Staatssekretärin geschickt, um das sich und allen Beteiligten zu ersparen. Sie war aber eben auch nicht präsent auf der Klägerseite sozusagen, nur virtuell. Dafür ist sie heute umso aktiver, denn wie Sie vielleicht wissen, hat das Bundesverfassungsgericht die damalige Lösung, die noch die alte Regierung entworfen hatte für die Vorratsdatenspeicherung hier in Deutschland, als verfassungswidrig gebrandmarkt und erstmal aufgehoben. Und jetzt geht es darum, eventuell so etwas wieder einzuführen. Und da streiten sich diese beiden mächtig und Frau Leutheiser-Schnarrenberger macht jedenfalls keine Vorschläge, die es Herrn Friedrich, die bei Herrn Friedrich auf die nötige Gegenliebe stoßen, beziehungsweise umgekehrt. Also da herrscht eine tüchtige Blockade zwischen diesen beiden Interessen. Was steckt jetzt juristisch dahinter? Juristisch stecken diese acht Personen dahinter sozusagen, nämlich der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts. Das stimmt nicht ganz, weil nicht alle acht, die hier abgebildet sind, damals entschieden haben. Es gab inzwischen so ein paar Personalwechsel, aber ich hatte keine schöneren Bilder oder die alten Bilder nicht gespeichert. Keine Vorratsdatenspeicherung sozusagen für jeden Vortrag, den man irgendwann mal hält, sondern das sind die aktuellen. Was ich Ihnen hier zeigen will, ich gehe jetzt nicht durch jedes dieser Urteile, keine Sorge. Was ich Ihnen nur zeigen will, ist, das ist die Rechtsprechung von ungefähr der Jahrtausendwende bis heute im Bereich des Sicherheitsrechts und des Datenschutzes. Und wie man an der Sammlung da vorne lesen kann, da steht BVFGE, das sind die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, das heißt, das sind alles Senatsentscheidungen, Entscheidungen der kompletten acht Richter. Das sind ganz wenige Entscheidungen, die ein Bundesverfassungsgericht normalerweise in dieser Besetzung fällt. Ungefähr 95% aller Entscheidungen fallen nur zu dritt. Also es sind alles große Entscheidungen und alle in diesem Bereich. Und wenn Sie hinten mal die Liste durchgehen, der Kurztitel, dann sehen Sie alle Instrumente, die der Sicherheitsstaat so gerne hätte und die alle irgendetwas zu tun haben mit Daten. Das ist ein Zeichen für Verschiedenes. Zum einen natürlich des Interesses der Sicherheitsbehörden an diesen Daten, zum anderen aber vor allen Dingen ein Signal dafür, dass wir eben in einer Informationsgesellschaft leben. Vieles, was an Kriminalität heutzutage passiert, spielt sich ab im Internet und umgekehrt ist das Internet ein wichtiges Instrumentarium für die Sicherheitsbehörden, um an Informationen heranzukommen. Ja? Also da merkt man es wirklich, Informationsgesellschaft, Internetgesellschaft ist nicht nur etwas Abstraktes, sondern es ist höchst konkret und real. Wenn man diese Urteile mal auf, wie habe ich es gemacht hier, ich glaube, einmal zwei Worte oder einmal vier Worte bringen möchte, das schaffen Juristen auch manchmal, dann kann man sagen, es ist bedingt zulässig, was der Staat da macht. Oder, das war ganz häufig die Regel, so nicht, aber anders. Mit der Tendenz, dass die Gesetze, so wie sie dem Gericht vorlagen, oft nicht verfassungsmäßig waren, das Gericht aber nicht in Bausch und Bogen die Sicherheitsbehörden verdammt hat, darauf nie wieder auf Daten zugreifen zu können. Sondern sie haben genau diese schwierige Balance gesehen zwischen Sicherheitsinteressen und Datenschutz und versucht dafür einen goldenen Mittelweg zu finden, den das Parlament oder die Parlamente oft nicht direkt gefunden haben. Manche haben auch gesagt, die Sicherheitspolitiker haben immer erstmal einen Testballon geschickt, um zu sehen, was das Gericht letztlich daraus macht. Ja? Also so nicht, aber anders. Es gibt auch manche Entscheidungen, will ich hier jetzt als Fußnote nur sagen, da haben sie es ganz akzeptiert, so wie es der Gesetzgeber gemacht hat. Also nicht alles war verfassungswidrig, was hier passierte. Ne? Aber unter anderem die Vorratsdatenspeicherung. Das war ja mein erstes Beispiel. Und da zeige ich Ihnen hier die drei Leitsätze, die dafür entscheiden, oder die zwei Leitsätze, die dafür entscheidend sind, die genau meine These stützen. So nicht, aber anders. Nämlich der erste Leitsatz mit Artikel 10 nicht schlichthin unvereinbar. So wie ausgestaltet, ja, unvereinbar, aber nicht schlechthin, sondern es ist eine Balance möglich. Und im zweiten Leitsatz wird das dann etwas präzisiert, in welche Richtung etwa eine Vereinbarkeit zielen müsste. Und da ist sozusagen der letzte rot gefärbte Teil besonders wichtig. Es müssten anspruchsvolle und normenklare Regelungen geben hinsichtlich der Datensicherheit, der Datenverwendung, der Transparenz und des Rechtsschutzes. Was heißt das? Datensicherheit. Stellen Sie sich vor, bei den Telekommunikationsunternehmen herrscht diese unglaubliche Vielfalt von Verbindungsdaten. Die sind da alle gespeichert. Die sind natürlich etwa für Industriespione höchst interessant. Wenn man zum Beispiel wüsste, welcher Vorstandsvorsitzende mit welchen anderen Vorstandsvorsitzenden in letzter Zeit viel telefoniert hat, könnte man ganz gut ableiten, dass da vielleicht irgendwas im Busche ist. Zum Beispiel eine Unternehmensübernahme. Man weiß nicht ganz genau was, aber je nachdem, wer da agiert, könnte man daraus vielleicht was ableiten. Oder zumindest eine Kooperation. Also es gibt da eine Menge Dinge, die vielleicht auch andere interessieren könnten. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Daten nicht einfach irgendwie für jedermann präsent sind. Und gerade wenn diese Daten eben nicht bei Sicherheitsbehörden lagern, wo man vielleicht noch ein gewisses Vertrauen haben könnte, sondern natürlich bei privaten Unternehmen, die unter massivem finanziellen Druck stehen, ist vielleicht der Anreiz zu Sicherheits-, also diese Daten sicher zu halten, auch nicht ganz so groß. Und selbst bei Sicherheitsbehörden wissen wir inzwischen, dass auch da die Datensicherheit nicht notwendig gegeben ist. Ja? Zweiter Punkt, Datenverwendung. Da ging es darum, wie ich Ihnen schon erzählt habe, die Daten werden gespeichert für Sicherheitsbehörden. Und da ging die Frage schlicht darum, zu welchen Zwecken eigentlich? Für jede kleine Ordnungswidrigkeit? Oder eben dann doch nur für ganz große Taten? Terrorismus, Schwerkriminalität. Das war dort nach Ansicht des Gerichtes viel zu weit gefasst und muss deutlich verengt werden. Dritter Punkt, Transparenz. Es soll zumindest klar sein, was die einzelnen Regeln sind und es soll zumindest im Nachhinein dem Bürger erkennbar sein, wer welche Daten über ihn hat. Und wenn er das dann erfahren hat, dann muss er auch angemessene Maßnahmen oder Möglichkeiten dafür haben, Rechtsschutz zu erlangen, etwa dagegen, dass Behörden über ihn Daten von den Telekommunikationsunternehmen abfragen. Und um all diese Regeln ging es, die mussten halt hinreichend gesichert sein. Also der Versuch eines Ausgleichs. Warum sind Telekommunikationsverbindungsdaten überhaupt so spannend? Es geht ja nicht um Inhaltsdaten. Der zentrale Punkt ist, dass man aus diesen Telekommunikationsverbindungsdaten sehr schön Profile über Menschen entwickeln kann. Heutzutage gibt es im Internet hervorragende Tools oder Werkzeuge, mit denen man aus solchen Daten Enormes über Menschen entdecken kann. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen vorführen, kann ich nicht, dafür haben wir nicht genug Zeit. Aber da kann man eine Menge daraus ableiten. Und deswegen sind das durchaus sensiblere Daten, als man vielleicht zunächst mal denkt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Zweites Problem, Ausgleich zwischen kommerziellen Interessen und Datenschutz. Mein Beispiel hier ist Facebook. Jeder weiß, bei Facebook kann man umsonst sich eine schöne Homepage schaffen und mit vielen Menschen kommunizieren und man denkt, das ist kostenlos. Das ist es aber natürlich nicht. Wie viele inzwischen auch wissen, zahlt man mit seinen Daten. Und das schönste Beispiel dafür ist das neue Instrument der Timeline, wo also Facebook sozusagen alle Daten des gesamten Lebens über jemanden speichern möchte. Und Facebook hat ja die Idee, im Grunde sämtliche Kommunikation im Internet möglichst auf diese Plattform zu bringen, die Suchen dort einzulagern, viele, viele Dinge einzubieten. Und das heißt, je mehr ich über Facebook mache, umso mehr weiß Facebook über mich. Und das sind wiederum höchst interessante Profildaten, aus denen Facebook Gewinn zieht, indem es diese Daten natürlich verkauft, etwa an Werbetreibende. Im Übrigen sind diese Daten alle in Amerika gelagert und jedenfalls derjenige, der in Amerika mal nicht reingelassen wird, sollte sich nicht wundern, weil die amerikanischen Sicherheitsbehörden dort jedenfalls besten Zugriff haben. Also vielleicht nicht zu oft mit Bekannten, Verwandten in Jordanien oder sonst wo sich kommunizieren über Facebook. Muss man sich überlegen. Es gibt Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, die benutzen für bestimmte Reisen den einen Pass und für Reisen in die USA einen anderen. Also man sollte sich da schon überlegen, was man bei Facebook hineingibt. Das ist offenkundig ein Problem des Datenschutzes und deswegen hat Herr Dr. Thilo Weichert, Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein, aber, wie Sie unten lesen können, mit süddeutschen Wurzeln, auch hier in Freiburg, und gute Ausbildung bei uns und unseren politologischen Kollegen, hat er sozusagen den Federhandschuh aufgegriffen und versucht, Facebook ein bisschen Grenzen anzulegen. Das ist ein Ausschnitt aus der Homepage seiner Behörde, das ist das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz, dessen Leiter ist Herr Weichert als Datenschutzbeauftragter. Und hier sehen Sie, das sind allein die ganzen Dinge, wo sich das ULD abgekürzt mit Facebook streitet. Und ich greife nur einen Punkt heraus. Es gibt hier so ein paar hübsche Dinge. Facebook gibt ergebnisfrei der Farce nächster Teil. Der Nutzer hat keine Wahl. Facebook inszeniert. Also die Wortwahl ist schon interessant. Es gibt einen echten Kampf zwischen den beiden. Was mache ich hier? Ich zeige Ihnen mal ganz kurz etwas über die ULD-Facebook-Abmahnungen. Er selber sagt, bislang nur mäßiger Erfolg. Worum geht's? Es geht um diesen I-Like-Button. Und der gefällt Herrn Weichert nicht so gut. Und zwar in welcher Weise? Er hat eine Verfügung geschrieben. Und ich habe, das kann man jetzt hier kaum lesen, deswegen lese ich es vor, und zwar hier diesen dunklen Teil, weil ich Ihnen das Original zeigen wollte und Sie nicht sagen, hinterher, Herr Schneider hat sich da nur was ausgedacht. Sondern die ... hat dafür zu sorgen, dass die von ihr betriebene Internetseite unter Facebook deaktiviert wird. Sollte die ... unter Einzel ausgesprochene Verpflichtung nicht innerhalb von 6 Wochen nach Zustellung dieses Bescheids nachkommen, wird gegen sie ein Zwangsgeld in Höhe von 5.000 Euro verhängt. Also kein Facebook für bestimmte Personen. Und zwar für wen? Man könnte ja denken, Kampf zwischen ULD und Facebook, das würde sich an Facebook richten. Nein! Diese ganzen Maßnahmen richten sich an Behörden und Unternehmen aus Schleho, für die Eingeweihten Schleswig-Holstein. Ja, denn die unterliegen der Aufsicht durch den schleswig-holsteinischen Datenschutzbeauftragten und die Behörden dort sollten nicht mit Facebook arbeiten und damit Bürger sozusagen auf Facebook einladen und da sozusagen Facebook für die attraktiv werden lassen. Ich bin ganz brav, ich habe keine Facebook-Seite. Ja, 5.000 Euro ist mir der Spaß nicht wert. Nein. Ich bin ja Gott sei Dank hier in Baden-Württemberg, ich wäre nicht unter seiner Restriktion, oder? Aber wenn ich jetzt an einer Kieler Universität wäre, wer weiß, was dann passierte, ne? Bislang haben darauf allerdings die wenigsten Behörden reagiert. Deswegen mäßiger Erfolg. Und das Spannendste ist ja, Facebook selber attackiert er nicht, auch mit den anderen Maßnahmen kaum. Ich erkläre Ihnen nachher, warum. Genau. Das gucken wir uns dann weiter an. Kommen wir zum dritten Bereich. Bislang ging es ja nur um Geld und Sicherheit. Jetzt geht es um unser aller Interesse zu kommunizieren. Und dafür ein schönes Beispiel aus Freiburg, das Sie zu Frau Lindqvist langsam hinführen soll. Und zwar ist das hier die Homepage der Christusgemeinde. Die habe ich ausgewählt, weil ich da selber Mitglied bin. Aber nicht des Ältestenrates, wie es ja hier heißt. Aber Sie sehen hier, das ist die Homepage der Christuskirche und jetzt fragt sich jeder, was hat das mit Frau Lindqvist zu tun? Und dafür, ich komme gleich auf die Seite zurück, vielleicht dieses Bild. Das ist ein Ausschnitt aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, und zwar dem der Europäischen Union. Der hatte nämlich mal einen Fall zu entscheiden über Frau Lindqvist. Worum ging es? Frau Lindqvist hat im Grunde genau solch eine Seite gebastelt, wie auch die Christuskirche besitzt, über ihre Kirchengemeinde. Und sie hat auf dieser Gemeinde, wie es da unten so hübsch heißt, in leicht humoriger Weise die Tätigkeiten und Freizeitbeschäftigungen ihrer Kollegen notiert. Bei einigen schrieb sie auch die Familienverhältnisse auf, nannte Telefonnummern, weitere Informationen. Und bei einer wies sie sogar darauf, dass sie mal krank war, weil man sie jetzt im Moment gerade nicht erreichen könne. Und wie Sie sehen, kann eine solche Homepage zu den schlimmsten Ergebnissen führen, nämlich zu einem Strafverfahren nach schwedischem Recht. Warum? Die arme Frau Lindqvist hat einen Fehler gemacht. Sie hat das alles ins Netz gestellt, weil sie gerade so einen Internetkurs machte und war so begeistert von ihrem, vielleicht bei der Volkshochschule, initiierten Internetkurs, dass sie ganz vergaß, doch mal um die Einwilligung zu bitten. Also wenn Sie wieder Internetkurse zur Homepage machen, ne? Sehen Sie, das ist gut. Seit Lindqvist wissen das auch die Schweden, dass sie das besser mit einbauen, ne? Und ich vermute auch sehr, dass das hier auf dieser Homepage ganz anders aussieht. Denn wenn Sie hier sehen, das können Sie kaum lesen, deswegen lese ich es Ihnen vor, hier steht überall, ich bin im Vorstand. Mein besonderes Interesse gilt. Also da kommunizieren die Personen selber. Und wie Sie hier sehen, jeder kommuniziert auch ganz anders. Herr Linhardt ist derjenige, der für die Homepage verantwortlich ist. Und deswegen geht er mit gutem Beispiel voraus, alle Daten rein, die es nur irgend gibt. Alle anderen haben aber die freie Wahl, das so zu machen, was sie gerne möchten. Nicht? Seine Kollegin, das Foto, relativ wenig Aussagen im Übrigen, außer die Basics. Dann gibt es hier jemand, da steht nicht mehr als der Name da. Hier dann wieder so auch so ein paar Basics. Hier unten kein Foto, aber dafür wieder mehr Interessen. Das ist doch informationelle Selbstbestimmung, wie man sie sich schöner nicht wünschen kann. Na, jeder darf das von sich preisgeben, was er möchte. Und das hat die arme Frau Lindqvist halt nicht in dieser Weise getan. Ja? Das war die Take-Home-Message. Also, ja. Bitte immer Einverständnis einfordern. Gut, jetzt wissen wir, wo der Sachverhalt sozusagen lag. Und jetzt knüpfen sich daran aber eben auch Rechtsfragen. Nämlich auch wiederum eine Frage des Ausgleiches von Datenschutz der Betroffenen und auf der anderen Seite der Kommunikationsfreiheit unserer Frau Lindqvist. Denn Frau Lindqvist, leicht humorige Darstellung ihrer Partner, ihrer Mitarbeiter, könnte man ja auch sagen, das ist doch ihre Meinungsfreiheit. Sie will sich dort zum Ausdruck bringen. Oder stellen Sie sich vor, ein Journalist veröffentlicht einen Artikel hier jetzt über diesen Vortrag. Journalisten hassen es, wenn Professoren vorher nochmal auf die Artikel gucken. Na? Darf der das? Oder müsste ich jetzt sagen, halt, ich bin Frau Lindqvist. Nee, ich bin nicht Frau Lindqvist, sondern Sie sind Frau Lindqvist. Sie veröffentlichen etwas über mich ohne meine Einwilligung. Wäre ja komisch, ne? Also ganz offenkundig gibt es da sehr unterschiedliche Interessenlagen. Und was für das eine Gesellschaft akzeptabel ist, wo es auch mal ohne Einwilligung geht, mag in einer anderen Gesellschaft ganz anders aussehen. In Schweden etwa veröffentlicht der Staat ja auch alle möglichen Dinge über Steuerbürger. Unter anderem eben ihr zu versteuerndes Einkommen oder die Steuerschulden und andere Dinge. Daraus haben schwedische Unternehmen ein echtes Geschäftsmodell gemacht. Man kann dort eine SMS an dieses Unternehmen schicken mit einem bestimmten Namen und erhält sofort per SMS zurück dessen letzte zu versteuernde Einkommen. Das wäre doch toll, wenn Sie jetzt alle eine SMS schicken können. Wie sieht es eigentlich bei einem Schneider aus? Fände ich nicht so. Na, wäre für uns Deutsche doch ziemlich ungewohnt. In Schweden ist das offenkundig irgendwie akzeptiert. Und da sehen wir, wie solche Meinungsfreiheiten, und der EuGH hat gesagt, auch diese Form von SMS fällt mit unter Meinungsfreiheit, wie das sehr unterschiedlich sein kann. Und deswegen ist es sehr spannend, was der EuGH hier unten sagt. Zum einen, das hat hier was zu tun, da müssen wir einen solchen Ausgleich finden. Und zum anderen, es ist nicht unsere Sache, hier in Luxemburg, fernab von Schweden, zu entscheiden, wie da der beste Ausgleich stattfindet, sondern das ist eine Frage, die letztlich die schwedischen Gerichte entscheiden müssen. Zwar unter einem bestimmten Rahmen, aber letztlich ist es eine Entscheidung Schwedens. Und das, finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Weg, wie man europäisch Mindeststandards sichert und einen Rahmen gibt und andererseits den nationalen, ganz unterschiedlichen Traditionen Spielraum bietet. Darauf werde ich noch wieder zurückkommen. Jetzt haben Sie gesehen, der EuGH kümmert sich um Frau Lindqvist. Warum? Und diese Frage ist deswegen wichtig, weil zwei der auf den Bildern vorhin abgebildeten Verfassungsrichter, eine Richterin und ein Richter, die Entscheidung Lindqvist für ziemlich falsch halten. Was hat Frau Lindqvist überhaupt mit Europa zu tun? Warum kümmert sich der EuGH überhaupt um diese Dame? Und sagt, ihr schwedischen Gerichte müsst jedenfalls auch die Meinungsfreiheit einbeziehen. Ihr dürft etwa keine zu scharfen Strafsanktionen daran knüpfen. Warum? Das ist unsere nächste Frage. Jetzt rolle ich sozusagen, und das gehe ich wieder mit allen drei Fällen durch, die wir schon hatten. Überall spielt Europa eine Rolle. Und ich erkläre Ihnen jetzt nach und nach, warum. Und fange mit hinten an, bei Frau Lindqvist, und komme dann bis zur Vorratsdatenspeicherung. Wie sieht es hier bei Frau Lindqvist aus? Auch hier wieder ein schlichtes Zitat. Nachher kommen wieder mehr Bilder. Das ist jetzt echtes Juristendeutsch. Ja, es wäre unangebracht, dass in jedem Einzelfall geprüft werden müsste, ob eine Tätigkeit den freien Verkehr zwischen Mitgliedstaaten unmittelbar beeinträchtigt. Das war die These des sogenannten Generalanwaltes. Das ist jemand, der macht einen Entscheidungsvorschlag für den EuGH. Der hat gesagt, wir müssten wirklich in jedem Einzelfall von Datenverarbeitung gucken, gibt es da einen Bezug zur Grenzüberschreitung. Und nur wenn es einen solchen Bezug gibt, dann können wir die europäischen Regeln, Datenschutzregeln zur Anwendung bringen. Das klingt auf den ersten Blick auch wunderbar plausibel. Und das ist auch eine These, die etwa mein Fakultätskollege und eben Verfassungsrichter Masing vor anderthalb Wochen hier in dieser Universität auch nochmal stark gemacht hat. Der nächste Randnummer sagt aber, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Wann haben wir denn einen solchen grenzüberschreitenden Bezug? Und hier ist es jetzt erst nochmal sehr versteckt, sozusagen, es hinge von Zufälligkeiten ab, ob das grenzüberschreitend ist oder nicht. Leider verrät er nicht so richtig klar und deutlich, worin er diese Zufälligkeiten sieht. Jetzt kommt ein Stück weit Schneider, der selber versucht, aus diesem Urteil einen Sinn zu machen. Da sehen Sie was über Rechtswissenschaft. Man hat da so dunkle Andeutungen von Gerichten und jetzt versucht man eben als Rechtswissenschaftler sich zu überlegen, was kann dahinter stecken und passt das vielleicht zu anderen Dingen? Und erstaunlicherweise, meine These jetzt für Sie zum ersten Mal präsentiert, ist die, das passt eigentlich zu dem, was das Bundesverfassungsgericht mal gemacht hat. Und zwar genau in dem Urteil, auf dem wir Staatenschützer alle so stolz sind, dem Urteil zur Volkszählung. Deswegen nochmal Text. Oben das deutsche Urteil des Bundesverfassungsgerichts, der Meilenstein des deutschen Datenschutzrechts, die Entscheidung, in dem das Recht auf informationelle Selbstbestimmung erfunden wurde. Denn das steht nicht in der Verfassung. Es wird nur aus bestimmten Normen abgeleitet. So, und was ist da die Kernaussage? Das, was in der Verfassung steht, nämlich das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, die setzt unter modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Eine sehr kreative Entscheidung. Dabei kann nicht allein auf die Art der Angaben abgestellt werden. Entscheidend sind ihre Nutzbarkeit und Verwendungsmöglichkeit. Diese hängen einerseits von dem Zweck, dem die Erhebung dient, und andererseits, und jetzt wird es spannend, von den der Informationstechnologie eigenen Verarbeitungsmöglichkeiten und Verknüpfungsmöglichkeiten ab. Dadurch kann ein für sich gesehen belangloses Datum einen neuen Stellenwert bekommen. Insoweit gibt es unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung kein belangloses Datum mehr. Und das ist genau der Grund, weswegen solch ein belangloses Datum, wann habe ich mit Y telefoniert, auf einmal zu einem spannenden Datum wird. Weil es nicht nur um das Datum mein Telefonat mit Y geht, sondern mein Telefonat mit vielen Menschen. Wie oft habe ich mit Y telefoniert? Mit wem hat Y alles telefoniert? Vielleicht mit Leuten von Al-Qaida? Und dann gerate auch auf einmal ich ins Visier, wenn ich mit Y telefoniere. Das können sehr spannende Daten werden. Dass das überhaupt heutzutage aus dieser Vielzahl, Millionenzahl von Telekommunikationsverbindungsdaten herausgefiltert werden kann, das sieht natürlich unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung der 80er und erst recht der 2000er Jahre ganz anders aus als in den 60er Jahren, wo ein armer Polizist das alles hätte durchfilzen müssen und irgendwie so Strichlisten führen müssen. Das macht heutzutage alles die Technik. Und binnen weniger Minuten haben die wirklich guten Ressourcen, die da teilweise die Behörden haben, das rausgefiltert, wo es da Netzwerke gibt. Ja? Also die damalige These und Erkenntnis, Datenschutz unter Bedingungen von EDV und Computern ist was anderes als Datenschutz mit Karteikarten. Was macht jetzt der EuGH? Ich würde mal sagen, der guckt sich das eigentlich genauso an und er sagt nur, und das ist jetzt hier sozusagen meine These, insoweit gibt es unter den Bedingungen der internetbasierten Datenverarbeitung fast kein europäisch belangloses, rein nationales Datum. Wenn wir nur an die Homepage von Frau Lindqvist denken. Es könnte doch sein, das wäre keine protestantische Homepage, sondern eine katholische, eine Weltkirche. Schon da ist der grenzüberschreitende Bezug, wenn der Vatikan mal guckt, was eigentlich so seine Vorortkräfte da so alles machen, was die für Meinungen haben, etwa vielleicht zu Schwangerschaftsabbruch, vielleicht zu Dingen, wie wir sie hier thematisieren, in der Region Freiburg, wer wird zugelassen, alles zum Abendmahl. Na, da kann man doch interessante Informationen sammeln. Und sie auch Timeline, ne, vielleicht auf Dauer, wenn jemand mal später das dann vergessen hat, was er so früher vertreten hat, als er noch vor Ort in der Kirche war und jetzt schon langsam Kardinal wird und dann so richtig aufsteigen will. Wunderbar, wenn man so eine Timeline hätte. Ja? Oder noch viel trivialer, protestantische Gemeinden oder überhaupt Gemeinden wollen grenzüberschreitend miteinander in Kontakt treten. An wen wende ich mich da? Vielleicht liegt auch diese Homepage gar nicht auf einer schwedischen Server, sondern auf einem irischen oder sonstigen Server. Schon da haben wir den grenzüberschreitenden Bezug. Wie wollen wir es machen bei Unternehmen, die solche Daten ins Netz stellen? Sagen wir, es ist ein kleiner Handwerker? Mag ja sein, aber die Zeiten, wo ein Handwerker wirklich nur noch lokal aktiv war, die sind vorbei. Wir leben in einer zunehmend europäisch grenzüberschreitenden Gesellschaft. Gott sei Dank. Ja? Und deswegen glaube ich, dass man da mit wenigen Ausnahmen heutzutage oft sagen muss, es ist einfach was anderes als in den 80er Jahren. Gut. Das ist nochmal zu diskutieren mit den Kollegen vom Bundesverfassungsgericht. Was mir allerdings auch wichtig ist, wie gesagt, es geht, Europa hat hier einen Einfluss, Europa hat hier einen Anknüpfungspunkt, aber Europa sollte sich auch ein Stück weit zurücknehmen. Was der EuGH aber hier auch getan hat, weil es eben beim Datenschutz sehr unterschiedliche Vorstellungen in der Gesellschaft gibt. Und deswegen muss da genug Spielraum sein, dass innerhalb des europäischen Rahmens die einzelnen Gesellschaften auch ihren Vorstellungen gerecht werden können. Dass das aber einen schwierigen Ausgleich bedeutet, das werden wir gleich sehen, wenn wir uns um Facebook und Herrn Weichert, dem schleswig-holsteinischen Datenschutzbeauftragten, kümmern. Auch da hatte ich Ihnen ja versprochen, zu erklären, warum nur die schleswig-holsteinischen Behörden, die schleswig-holsteinischen Unternehmen, warum nicht Facebook, warum nicht dem Bösen ins Auge gucken, na, sozusagen. Ganz einfach. Wo hat Facebook seine europäische Niederlassung? Nicht in Schleswig-Holstein, nicht einmal in Baden-Württemberg, sondern in Irland. Da haben sie ihre Niederlassung. Und deswegen, sie von dort aus kommunizieren sie natürlich mit vielen Europäern und verwenden deren Daten. Aber sie haben ihre Niederlassung nicht bei uns, sondern in Irland. Und deswegen ist es relativ naheliegend, dass der irische Datenschutzbeauftragte derjenige ist, der erst einmal mit Facebook zu tun hat. Nicht, das gibt die Intuition schon vor. Und Gott sei Dank stimmt hier mal das Recht mit der Intuition richtig überein. Und zwar in den kompliziertesten Regeln, die man sich so vorstellen kann. Ich wage es kaum, die nächste Folie aufzurufen. Trotzdem, damit Sie so ein bisschen beeindruckt sind, was wir Juristen alles lesen müssen, kommen da zwei Artikel. Die einzigen Gesetze, die ich hier zitiere. Worum geht es? Oben wird mit etwas schlichteren Worten gesagt, wenn ich in Irland Facebook bin, dann muss ich mich an irisches Recht halten. Ja? Und damit, wenn ich das tue, dann kann ich sozusagen im gesamten europäischen Binnenraum in dieser Weise agieren. Nur wenn ich als Facebook ungeschickt genug bin, noch mehr Niederlassungen zu haben, dann muss ich mich für das, was dort passiert, jeweils auch noch an das dortige Recht halten. Bei Facebook ist das ein bisschen schwierig, aber stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt ein Handwerksbetrieb hier bei uns in Deutschland und gleichzeitig machen Sie eine Dependance auf in Colmar. Da müssen Sie für die Daten, die Sie in Colmar verarbeiten, französisches Datenschutzrecht beachten, für das, was bei uns passiert, deutsches Datenschutzrecht. Facebook kommt eben dank Internet damit aus, eine Niederlassung zu haben und von dort aus alles steuern zu können. Und deswegen müssen Sie sich erst einmal, das sagt oben der Text, nur um irisches Datenschutzrecht erst einmal an das halten. Was sagt uns der Artikel 28? Der sagt zwei Dinge. dass jede Kontrollstelle und damit also auch unser schleswig-holsteinischer Datenschutzbeauftragter die ihm übertragenen Befugnisse ausüben darf, und zwar auch gegen solche, die sich nicht an das schleswig-holsteinische Recht halten müssen, sondern etwa an das irische Recht. Er kann da was tun. Er muss sie bloß messen am irischen Recht. Und jetzt könnte er theoretisch auch eine Initiative ergreifen gegenüber Facebook und sagen, ihr Facebook, haltet euch gefälligst an die irischen Regeln. Das fällt natürlich nur schwer, weil jedenfalls dann, wenn er etwa seine 5.000 Euro dort vollstrecken wollte, dann wird es etwas schwierig. Hoheitsgewalt haben Behörden immer nur in ihrem Land, aus guten Gründen. Na, denn das würde natürlich der irischen Souveränität massiv widersprechen, wenn auf einmal dort deutsche Behörden ihre Zwangsgelder durchsetzen könnten. Und deswegen hat die europäische Datenschutzrichtlinie hier einen anderen Vorschlag gemacht. Wenn es sozusagen grenzüberschreitende Probleme gibt, dann sollen diese Kontrollstellen zusammenarbeiten. Also könnte etwa der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte, wenn er sagt, die halten sich da nicht an die Datenschutzregeln, kann er seinen irischen Kollegen darauf aufmerksam machen, dass da ein Problem herrscht, und dann ist es Sache des irischen Datenschutzbeauftragten, dagegen einzuschreiten. Leuchtet ja auch erst einmal so ein, ne? Und genau das ist hier auch passiert. Da sehen Sie, oben ist der irische Datenschutzbeauftragte, ne? Da oben kann man kurz was Irisches lesen, was Gälisches, ist wirklich Irland. So, wie Sie also hier sehen können, ganz aktuell hat der irische Datenschutzbeauftragte tatsächlich etwas gemacht. Aber was hat er getan? Er hat einen schönen Bericht geschrieben. In dem Bericht hat er auch viele Probleme benannt. Aber jedenfalls hat er keine 5.000 Euro gefordert. Oder was immer man gegenüber Facebook als angemessen sehen würde. Er hat keine zwangsweisen Maßnahmen ergriffen. Und er hat sogar in der Interpretation von Herrn Weichert, das habe ich Ihnen da unten geschrieben, ein erstaunliches Verständnis für angebliche Zwänge, die Facebook geltend macht, aufgebracht. Also er war einfach zu Facebook-freundlich aus der Sicht des deutschen Datenschutz- oder des schleswig-holsteinischen Datenschutzbeauftragten. Dahinter kann man vieles vermuten. Standortpolitik. Nicht, warum sollte Irland eines Unternehmen sozusagen aus sich heraustreiben? Wäre ja ungeschickt. Man kann aber auch sagen, vielleicht haben die Iren schlicht ein anderes Verständnis von Datenschutz als wir Deutschen. Und jetzt sehen wir haben auf einmal europäische Bezüge und wir haben einen europäischen Rahmen. Und jetzt merken wir auf einmal, nur Rahmen ist auch nicht so einfach. Sondern weil wir in Europa alle miteinander kommunizieren, weil wir alle abhängig sind von den Datenschutzvorstellungen anderer Länder, geraten wir auf einmal in einen Diskurs miteinander, ins Gespräch. Bislang, diese Richtlinie, die ich Ihnen gerade zitiert habe, die stammt aus dem Jahr 1995. Das war sozusagen noch die Steinzeit des europäischen Verwaltungsrechts. Da waren nur so ganz allgemeine Regeln, wir sprechen mal miteinander. Heutzutage sind wir weiter. Zumindest in anderen Bereichen, im Datenschutzrecht, sind wir gerade dabei, dort eventuell neue Diskursverfahren zu entwickeln. Dazu komme ich dann später nochmal. Bevor ich das mir anschaue, wie das vielleicht mal weitergeht im Diskurs zwischen dem irischen Datenschutzbeauftragten und dem schleswig-holsteinischen, will ich aufs letzte Beispiel wieder zurückkommen, nämlich die Vorratsdatenspeicherung. Auch die hat ein europäisches Element in sich. Denn Deutschland ist auf diese Speicherung nicht ganz alleine von sich ausgekommen, sondern verpflichtet wurde Deutschland zu dieser Maßnahme durch das europäische Recht, durch die oben genannte Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Vorratsdatenspeicherung von TK-Verbindungsdaten. Warum hat sich Europa darum gekümmert? Nur nochmal zur Erinnerung, verpflichtet werden nicht die Landesbehörden, die staatlichen Behörden zu speichern, sondern verpflichtet werden die Unternehmen. Jeder, der sich schon mal eine Festplatte gekauft hat, weiß, dass das nicht kostenlos ist. Und dieses ganze Speichern ist auch nicht kostenlos für die Unternehmen, gerade wenn es um Millionen von Daten geht. Und deswegen ist es für die Unternehmen vielleicht schon wichtig, ob sie die Daten von 6 Monaten, 24 Monaten, 7 Jahren oder was weiß ich alle speichern sollen. Je mehr man da speichern muss, umso aufwendiger ist das Ganze natürlich. Oder wenn es vielleicht in bestimmten Regionen gar verboten ist, zu speichern. Woran soll sich also ein Unternehmen, das europaweit tätig ist, eigentlich da halten? Und deswegen hat die Europäische Union gesagt, wir müssen dafür eine Wettbewerbsgleichheit sorgen. Wenn die einen Unternehmen, geradezu denen das verboten ist zu speichern, andere müssen speichern, vielleicht über viele, viele Jahre, dann herrscht da sozusagen keine Wettbewerbsgleichheit. Das war der Ansatzpunkt für Europa. Nicht so sehr der Sicherheitsaspekt, sondern der Ausgleich der unterschiedlichen Unternehmensinteressen. Ob das wirklich so stimmt oder ob die Sicherheitsinteressen nur über Umwege da hineingespielt worden sind, darüber kann man trefflich streiten. Aber zumindest der EuGH hat es akzeptiert in dieser Weise. So, und deswegen, weil es diese Pflicht gibt, hat Herr Friedrich natürlich eigentlich ein sehr starkes Argument. Und könnte Frau Leuthäuser-Schnarrenberger schlicht sagen, wir sind dazu verpflichtet. Und deswegen hat der Konflikt inzwischen auch seine neue Dimension erreicht. Wir stehen kurz davor, verurteilt zu werden vom EuGH, weil wir schlicht und einfach diese Richtlinie nicht umsetzen. Und es geht da um durchaus Sanktionen. Na, Europa kümmert sich also darum. Das ist deswegen ein bisschen schwierig und eigentlich schade, weil man sich natürlich auch die Frage stellen könnte, warum macht Europa das eigentlich? Ist das eigentlich mit dem Datenschutz vereinbar, dass sie uns verpflichten, uns Deutsche, diese Vorratsdatenspeicherung einzuführen? Warum können wir da nicht ganz autonom drüber nachdenken, ob wir Vorratsdatenspeicherung haben wollen oder nicht? Ich habe Ihnen gesagt, es geht um diese Wirtschaftsinteressen, aber vielleicht könnte man ja auch sagen, der Datenschutz ist hier wichtiger mit all seiner Autonomie. Leider konnte dazu der EuGH bislang noch kein Wort verlieren, ob das irgendwie gegen europäisches Datenschutzrecht verstößt, was da in der Richtlinie drinsteht. Es hätte dazu Möglichkeiten gegeben, aber das Bundesverfassungsgericht in seiner Weisheit hat trotz meiner vielen, vielen Bitten darum, das dem EuGH vorzulegen, es nicht getan. Nämlich mit dem Argument, auf einen etwaigen Vorrang dieser Richtlinie käme es nach seiner Interpretation nicht an. Was steckt dahinter? Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet sehr sauber zwischen dem, wozu eine Richtlinie zwingend verpflichtet, und dem, wo die Richtlinie Spielräume lässt. Zwingend verpflichtet war Deutschland nur, überhaupt Daten zu speichern. Alles andere, unter welchen Voraussetzungen die abgerufen werden dürfen, unter welchen Voraussetzungen Datensicherheit sichergestellt wird, unter welchen Voraussetzungen Rechtsschutzmöglichkeiten bestehen, all diese ganzen Punkte gibt die Richtlinie nicht vor, sondern lässt dort große Spielräume für die Mitgliedstaaten. Und dummerweise oder unglücklicherweise hat das Bundesverfassungsgericht eben in typischer Manier so nicht, aber eventuell doch, gesagt, speichern dürft ihr, das ist nicht per se verboten, es geht nur um die Ausgestaltung dann der Zugriffsrechte, der Sicherungsrechte und des Rechtsschutzes. Und da die Richtlinie zwingend nur diese Speicherung vorgab, haben sie gesagt, brauchen wir das sozusagen nicht vorzulegen. Nun könnte man auch sagen, warum weiß Karlsruhe so genau, was die Richtlinie alles zwingend vorgibt und was nicht? Das ist eigentlich eine Entscheidung, die vielleicht der EuGH fällen wollte. Aber Karlsruhe und Luxemburg, da sitzt der EuGH, die kommunizieren gerne über die Bande, nicht so direkt miteinander. Dahinter steckt natürlich ein Konflikt, wer ist die Schönste im ganzen Land sozusagen. Ne? Wer hat das letzte Wort? Und wenn man da vorlegt, dann ist es klar, wer das letzte Wort hat, das wäre dann Luxemburg. Wenn man nicht vorlegt und selber sagt, das ist sozusagen nicht entscheidungserheblich für uns, dann hat man seine ganz autonome Entscheidung. Also hier haben wir auch durchaus einen interessanten Diskurs zwischen diesen beiden obersten Gerichten. Und dass der Spielball, der Federhandschuh sozusagen, den das Bundesverfassungsgericht da aufgeworfen hat, vom EuGH inzwischen aufgegriffen ist, können Sie auf der rechten Seite sehen. Da geht es jetzt nicht um Datenschutz, aber es ist sofort 1:1 eventuell zu transportieren auf den Datenschutz. Was sagt hier der EuGH? Er sagt, wenn ein Mitgliedstaat ein Ermessen ausübt im Rahmen europäischer Vorgaben, dann führt er Unionsrecht aus im Sinne von Artikel 51 der Charta, und das heißt nichts anderes als, er ist dabei auch an die EU-Grundrechte in der Interpretation durch den EuGH gebunden. Das heißt, in diesem Spielraum gilt nicht nur deutsches Recht, sondern es gilt ebenso europäisches Recht. Und dass er das auch im Datenschutz so sieht, kann man der Entscheidung Lindqvist eigentlich unmittelbar entnehmen. Damals hat er sich darüber bloß keine direkten Gedanken gemacht. Denn was passiert dort? Nicht? Es wird den schwedischen Gerichten vorgegeben, die Meinungsfreiheit hinreichend zu gewichten. Jedenfalls also die europäischen Grundrechte mit im Blick zu behalten. Auch wenn die Schweden vielleicht selber gar keine Meinungsfreiheit hätten. Haben sie aber. Na, wird ihm europäisch schon mal vorgegeben. Und das heißt, hier gibt es jetzt einen interessanten Dialog miteinander. Wo das hinführt, kann ich Ihnen nicht sagen. Das wissen wir alles noch nicht. Ob die weiter so, die machen immer so Ausfallschritte, so Ausweichschritte. Ne? Bloß nicht vorlegen müssen. Sie halten den Konflikt so ein bisschen in der Schwebe. Was vielleicht auch klug ist.
Im Moment ist ja eine Mehrheitsfrage. In dem Moment gehen
naja, also es mag eine kluge Taktik sein. Ne? Ich will das gar nicht banalisieren. Aber Sie sehen, da stecken Spannungsverhältnisse dahinter. Darum geht es mir hier an dieser Stelle. Was haben wir also, wenn wir uns das alles nochmal Revue passieren lassen? Wir haben ein Mehrebenenproblem. Das fängt an, wer hat eigentlich die Rechtsetzungskompetenzen? Sind das die nationalen Parlamente oder sind es eher die europäischen Gesetzgebungsorgane? Wer hat die Rechtsprechungskompetenz? Wer hat das letzte Wort? Ist es Karlsruhe, Luxemburg? Oder ein Gerichtshof, den ich noch nicht angesprochen habe, der Gerichtshof für europäische Menschenrechte, Europarat, EMRK, der in Straßburg. Und wer hat schließlich die Rechtsanwendungskompetenzen bei den Sicherheitsbehörden, bei den Datenschutzbehörden? Das ist unser Beispiel mit dem irischen und dem nationalen Datenschutzbeauftragten. Und wie kommunizieren die miteinander? Und jetzt verstehen Sie vielleicht das Bild in der Zeitung, na, das ist so ein Ausschnitt hier raus. Diese ganzen Rechtstexte haben genau mit diesen Dingen zu tun. Jeder beruft sich auf einen anderen. Der EuGH auf diesen hier und den, Grundrechtecharta und den EU-Vertrag, der Straßburger Gerichtshof auf die Europäische Menschenrechtskonvention, das Bundesverfassungsgericht auf das Grundgesetz und beide Ebenen haben sozusagen dann noch drunter liegende einfachgesetzliche Normen. Bundesdatenschutzgesetz einerseits und EU-Richtlinie zum Datenschutz andererseits. Und das ins Verhältnis zu bringen, darum geht es eigentlich. Wie sieht die Zukunft aus? Letzte Frage, nicht? Was sind die Aussichten? Und damit kommen wir dann auch schon fast ans Ende der Debatte hier, des Vortrages. Was sind die Aussichten? Und da habe ich Ihnen hier ein bisschen eine andere Kommissarin der Kommission mitgebracht, Frau Rilling, die aus Luxemburg stammt und die für die Justiz dort zuständig ist. Sie hat Anfang dieses Jahres ein großes Reformpaket initiiert und auf den Weg gebracht zum europäischen Datenschutz. Ich hatte Ihnen schon gesagt, die europäische Datenschutzrichtlinie ist von 1995. Das war sozusagen in der Steinzeit des Internet, weit vor Facebook, weit vor Google und all diesen großen Verflechtungen. Und davon ist in dieser alten Richtlinie nur sehr eingeschränkt die Rede. Und darauf will sie reagieren und deswegen wird diese alte Datenschutzrichtlinie umgewandelt in eine Datenschutzgrundverordnung mit deutlich schärferen Anforderungen. Zunächst einmal, was ist der Unterschied zwischen einer Richtlinie und einer Verordnung? Eine Richtlinie ist ein europäisches Gesetz, das zwingend voraussetzt, dass die Mitgliedstaaten dieses Recht nochmal umsetzen. Und deswegen haben wir heutzutage eine europäische Datenschutzrichtlinie, die wird umgesetzt durch das Bundesdatenschutzgesetz oder die Landesdatenschutzgesetze. Ohne diese Bundesdatenschutzgesetze würde die Richtlinie sozusagen in den Mitgliedstaaten nicht wirklich wirken oder nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Ganz anders die Verordnung, da brauchen wir gar kein Bundesdatenschutzgesetz mehr. Deswegen ist es so traurig, die Herausgeber dieses Online-Kommentars, an dem ich da mitwirke, die sind schon ganz in heller Aufregung, weil das heißt eben das Bundesdatenschutzgesetz. Und ich habe dazu nur einen Teil geschrieben zum europäischen Datenschutz. Wahrscheinlich wird dann mein Teil irgendwann der Gesamtkommentar. Keine Ahnung, aber das wirft schon manches um. Und das beunruhigt nicht nur die Kommentatoren, sondern es beunruhigt auch etwa meinen Kollegen Herrn Masing, der im ersten Senat für Datenschutzfragen zuständig ist. Und deswegen hat er etwas getan, was ich glaube, das ist in der Rechtsgeschichte schon ziemlich einmalig, dass ein Bundesverfassungsrichter wenige Tage vor der Veröffentlichung eines solchen Reformpaketes einen großen Aufsatz in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, unter dem schönen Titel »Ein Abschied von den Grundrechten«, ohne Fragezeichen. Ja. Und das hat durchaus Widerhall gefunden im politischen Rahmen. Der Deutsche Bundesrat hat deswegen auch schon eine Subsidiaritätsrüge erhoben, mit Beschluss vom 30.03.2012, indem er sagt, diese Verordnung, das geht deutlich über das hinaus, was unter dem europäischen Verfassungsrecht sozusagen akzeptabel ist. Das greift zu tief in unsere nationalen Kompetenzen ein. Und dahinter steckt eben diese Vorstellung, A, statt Richtlinie wird es zur Verordnung, und B, Dinge, die ich Ihnen hier noch mit aufgeschrieben habe. Es ist offenkundig, dass es dort eine sehr starke Zentralisierung geben wird von Aufsichten. Es wird noch schärfer werden als bislang. Andererseits, das ist immer nur die halbe Geschichte sozusagen, andererseits gibt es dort auch viel mehr gemeinsame Verfahren, wo also der zuständige irische Datenschutzbeauftragte etwa mit den deutschen Datenschutzbeauftragten gemeinsam den Fall entscheiden würde. Das ist dieses neue Verbunddenken dort. Das nenne ich hier der koordinierte Verbund mit den anderen Datenschutzbeauftragten. Da könnte also wird sozusagen ein Diskurs eröffnet zwischen den Behörden, damit wir zu einem europäischen Verständnis darüber kommen, was wir als Datenschutz zwingend brauchen. Aber ohne Zweifel gibt es da eine gewisse Zentralisierung, und das wird vor allen Dingen dadurch sehr prägnant deutlich, dass es da in dieser neuen Verordnung sehr viele Normen gibt, die sagen, hier gibt es noch Dinge zu konkretisieren, und zwar teilweise wirklich wichtige Dinge. Und wer konkretisiert sie? Nicht mehr so wie in der alten Richtlinie die nationalen Gesetzgeber, etwa im Bundesdatenschutzgesetz, sondern das ist in Zukunft vor allem etwas für die Kommission, also die Europäische Kommission. Das entparlamentarisiert Dinge und es schiebt sie natürlich von den Nationen weg nach Europa. Es gibt allerdings auch viele Spielräume, und das wird ein Stück weit in der Diskussion, meine ich, unterschlagen. Da öffnet die Verordnung auch weiter große, große Spielräume für die Mitgliedstaaten. Darüber wird erstaunlich wenig diskutiert. Außer vom europäischen Datenschutzbeauftragten. Der meint nämlich schon wieder, da gibt es im Grunde zu viele Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, wieder alles durcheinander zu bringen. Und deswegen ist es alles andere als sicher, was letztlich am Ende des Tages, wie die Engländer, Amerikaner sagen würden, rauskommt bei diesem Gesetzgebungsverfahren. Ja. Daneben gibt es noch einen anderen Vorschlag für den Bereich der Strafsachen. Das ist auch ein signifikanter Vergemeinschaftungsprozess. Bislang gab es dort nur europäische Rechtsregeln für Datenverarbeitungen, die grenzüberschreitend zwischen Sicherheitsbehörden passierten. Also wenn etwa die deutsche Polizei Daten an Europol schickt oder Daten an die französischen Kollegen schickt. Dafür galten bislang die Regeln. Die neuen Regeln sollen gelten für jede Form von Datenverarbeitung der Sicherheitsbehörden. Zunächst könnte man sich wieder sehr aufregen, und das tut etwa der Deutsche Bundesrat. Man kann aber auch sagen, wir wissen doch heutzutage gar nicht mehr, wann ein Datum europäisch wird. Viele Daten werden erst einmal erhoben für nationale Strafverfahren. Die werden dort gespeichert und schneller als man denkt, wächst da ein europäisches Interesse. Und da sagen wir Deutschen vielleicht, wir haben ja einen hohen Datenschutzstandard, da verlieren wir vielleicht was. Aber vielleicht gewinnen wir auch was, wenn es dazu einheitliche Regeln gibt. Denn Sie müssen immer daran denken, deutsche Daten bleiben heutzutage nicht mehr in Deutschland. Und deswegen ist es vielleicht schon wichtig und im Gesamtergebnis für uns alle besser, wenn in manchen Staaten, wo der Datenschutz nicht so prominent vertreten ist, dort die Schwelle zumindest etwas höher gelegt wird. Dass das aber eine höchst politische Frage ist, ist auch klar. Und als guter Wissenschaftler weiß ich, wo die Grenzen der Wissenschaft sind und das Ende von Vorträgen. Vielen Dank.